Es gibt sie noch, die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht. Der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum GmbH.
Hallo, ich bin Theresa Frigger und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder reinhören. In der heutigen Episode geht es um unsere Ernährung, genauer gesagt um das Lieblingsgrundnahrungsmittel der Deutschen, das Brot. In keinem Land gibt es mehr Brotsorten als bei uns und es kommen auch immer wieder noch neue dazu. Ich spreche heute mit Landwirt Burkhard Voss und meinem Kollegen Daniel Milz über wirklich gute Brote und warum da auch immer noch Platz ist für neue Sorten. Hallo Daniel, hallo Burkhard.
Ein freundliches Hallo, guten Morgen.
Von meiner Seite auch, hallo, guten Morgen zusammen.
Bevor wir mit unserem Gespräch starten, haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein paar Fakten zur Brotliebe in unserem Land zusammengetragen.
Roggenbrot, Weizenbrot, Landbrot, Knäckebrot, Haferbrot, Sonnenblumenkernbrot.
Ob zum Frühstück, in der Pause oder später am Tag zum Abendessen. Wohl kaum ein Nahrungsmittel ist so allgegenwärtig in unserer Ernährung verhaftet wie das Brot. Kein Wunder, schmeckt es doch mit Honig genauso gut wie mit Marmelade, Käse, Schinken, Butter oder Tomatenscheiben. Die Fülle an Einsatzmöglichkeiten ist sein Erfolgsrezept. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung werden jährlich in Deutschland etwa 1.700.000 Millionen Tonnen des Grundnahrungsmittels verkauft und damit einen Umsatz von weit über 4 Milliarden Euro erzielt. Anders ausgedrückt, jeder von uns stiefelt pro Jahr rund 45 Mal zum Bäcker seines Vertrauens und verwandelt rund 21 Kilogramm Brot in Butterbrote. Dabei hat längst nicht alles, was aus dem Ofen kommt, den Namen Brot auch wirklich verdient. Ein richtiges Brot wiegt mindestens 250 Gramm. Sonst backt ihr Bäcker wohl eher kleine Brötchen. Und mehr als 10% Zucker und Fett dürfen auch nicht in ihm enthalten sein. Das ist hierzulande nämlich den feinen Backwaren vorbehalten. Trotz dieser kleinen Einschränkungen ist die Vielfalt an Brotsorten hierzulande schier atemberaubend. Im deutschen Brotregister sind derzeit bereits weit über 3000 unterschiedliche Brotspezialitäten verzeichnet. Tendenz steigend. Ob wiederentdeckte Getreidearten wie Einkorn, Emmer und Dinkel oder traditionelle Feierlichkeiten. Einen Anlass für neue Kreationen gibt es immer. Man könnte auch sagen, der Trend geht weit über das Zweitbrot hinaus. Unsere Bäckermeister legen damit eine Innovationskraft an den Tag, von der sich so manch andere Branche bestimmt gerne eine Scheibe abschneiden würde. Es ist nicht zuletzt diesem unermüdlichen Einsatz zu verdanken, dass die deutsche Brotkultur seit 2014 zum immateriellen Weltkulturerbe der Vereinten Nationen zählt. Nach rund 22.000 Jahren Brotgeschichte ist auch die UNESCO endlich auf den Geschmack gekommen.
Hirsebrot, Schwarzwälderbrot, Rosinenstuten und Fladenbrot.
Ja, Daniel, du bist ja bei uns als der Brotschafter bekannt, weil du bei Manufaktum ja für die Entwicklung unserer Backwaren zuständig bist. Und man kann das so sagen, das Thema Brot, das ist deine Passion, oder?
Klar, das kann man absolut so sagen und zwar auch schon ziemlich lange. Mein Großvater in der Eifel, der hatte schon einen Familienbetrieb und da bin ich natürlich dann als kleiner Junge abends gerne zu ihm gegangen, wenn er den Sauerteig angesetzt hat. Und in so einer Backstube ist halt immer was los und das ist als Kind interessant. Unser Schulweg war damals ohne Bus auf dem Dorf und führte dann, wenn es nach Hause ging, an der Bäckerei vorbei. Eigentlich jeden Tag nach der Schule ging es dann mal eben kurz rein und dann hat man eben geguckt, was ist denn da so los? Und dann war es natürlich auch klar, dass das erste Feriengeld, was ich mir verdient habe, dass das eben auch mit einem Bäcker-Nebenjob war. Und ja, so ging es dann nach dem Abitur und Zivildienst erstmal in die Bäckerlehre. Danach bin ich durch einen sehr glücklichen Zufall auf einem Biohof gelandet. Die haben also dort ihr eigenes Getreide vermahlen und zu Brot weiterverbacken. Und da ist eigentlich dieser Enthusiasmus für handwerkliches Brot schon noch deutlich mehr nachgereift. Die Meisterschule war dann eine logische Folge und ja, mich haben eben immer besonders Betriebe gereizt, die eben handwerklich arbeiten und so bin ich dann bei Manufaktum gelandet. Aber zu dieser Passion fürs Brot zählt nicht nur die praktische Arbeit, sondern die ganze Theorie dahinter. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das geht Richtung Biochemie, wie dann Aromen entstehen und so weiter. Und da ist vieles noch gar nicht erforscht. Und deshalb freue ich mich da einfach, mich immer weiterzubilden. Und im Moment lerne ich gerade sehr, sehr viel dazu. Ich lasse mich nämlich an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim zum Brotsommelier weiterbilden.
Das klingt wirklich spannend. Und du bist offensichtlich nicht der Einzige, der so eine große Leidenschaft für das Thema Brot hat. Warum stehen wir denn eigentlich alle so auf Butterbrote? In anderen Ländern gibt es diese Kultur so ja gar nicht.
Diese Kultur gibt es schon, aber sie ist natürlich lange nicht so vielfältig wie bei uns in Deutschland. Und das hat mit geschichtlicher Prägung zu tun. Man sagt ja immer, die Ägypter, die haben den Sauerteig erfunden und eben Brot auch schon in größeren Stile gebacken. Aber eigentlich waren es dann die Römer, die das Ganze eben flächendeckend verbreitet haben. Sie waren so clever, dass sie ihr Imperium, ihre Einheiten mit ihrem Weizen, den sie angebaut haben, und Großbäckereien versorgen konnten. Und so war es dann erstmal so, dass über Europa eine einheitliche Brotkultur da war, nämlich die römische. Aber im Mittelalter hat sich das Ganze eben geändert, weil es eine Klimaveränderung gab. Es wurde kälter und man hat halt gemerkt, dass mit dem Weizen es funktioniert nicht mehr so gut. Und der Roggen wurde entdeckt und konnte dann bei uns sehr viel besser angebaut werden. Und dann hatte man eben schon eine Grundlage für eine Vielfalt, weil eben eine neue Komponente ins Spiel kam. Aber was auch dazu beigetragen hat, dass wir diese Vielfalt haben, ist einfach unser politisches System, weil es Deutschland ja eben so lange noch nicht gibt. Wir hatten ganz viele Kleinstaaten im Gegensatz zu zum Beispiel Frankreich, wo alles sehr zentralistisch war. Und natürlich hatte jeder dieser Kleinstaaten seine eigenen Brotspezialitäten und man hatte das System der Lehre. Danach ging es dann auf Wanderschaft, bevor man seinen Gesellenberuf dann ausgeübt hat. Und da kam es zu einem sehr großen Austausch und das hat halt dazu geführt, dass wir heute über 3000 anerkannte Brotspezialitäten haben, die es dann auch zum Weltkulturerbe geschafft haben. Und ja, das ist natürlich ein Portfolio, wo jeder so sein Lieblingsbutterbrot dabei haben kann. Und deshalb ist das bei uns so beliebt, denke ich mal.
Aber bei 3000 Broten gibt es ja trotzdem quasi so eine Basis, auf die es ankommt, damit es ein gutes Brot wird. Was macht denn ein gutes Brot so aus?
Es muss schmecken. damit meine ich natürlich nicht nur das, was wir mit unserem Mund wahrnehmen, sondern ein gutes Brot, das bedient halt einfach alle Sinne. Zum Ersten muss uns das Brot optisch ansprechen. Da gibt es ja schon ganz, ganz viele Facetten. Wenn wir es dann aus der Tüte nehmen, berühren mit der Hand, dann entsteht halt schon eine gewisse Vorfreude. Und wenn dann das Messer durch diese schöne, knusprige Kruste gleitet, das ist halt Musik für die Ohren. Und dann entweicht so der erste Duft von der frisch angeschnittenen Brotkrume. Das macht halt einfach vieles in uns. Das weckt Erinnerungen. Das heißt, da passiert schon eine ganze Menge, bevor das Butterbrot überhaupt geschmiert wird. Ja, und dann kommt es natürlich auf den Geschmack an, was wir im Mund und in der Nase wahrnehmen. Das muss natürlich angenehm sein. Wir wollen eine schöne, röstige und würzige Kruste haben. Wir wollen eine saftige, aromatische Krume haben. Es muss einfach ein angenehmes Mundgefühl da sein. Aber ein gutes Brot geht ja weiter. Ein gutes Brot muss auch sicherlich eine lange Frischhaltung haben, damit wir es eben auch länger genießen können. Man kann sich aber natürlich auch gerne die Frage stellen, wie schafft das Brot so etwas? Wir beantworten diese Frage gerne mit einem Dreiklang. Bei den Zutaten ist es uns besonders wichtig, dass wir unsere Lieferanten kennen, dass wir halt ein Vertrauen zu unseren Lieferanten haben, damit wir dieses Vertrauen unseren Kunden weitergeben können. Dann ist es uns wichtig, wenige Zutaten zu verwenden, die jeder auch zu Hause hat oder zumindest besorgen kann, aber auf keinen Fall, wo man erstmal bei Wikipedia nachschlagen muss, was das denn überhaupt ist. Also sämtliche Zusatzstoffe sind bei uns absolut tabu und so auch die sogenannten technischen Hilfsstoffe. Also wir verwenden keinerlei Enzyme aus dem Labor, die das Ganze irgendwie beeinträchtigen. Die zweite Säule wäre das Handwerk. In allen unseren Backstuben arbeiten Fachkräfte. Die arbeiten jeden einzelnen Brotlaib mit der Hand auf. Das ist aber nicht das Einzige, was so ein Handwerk Vorteil ausmacht. Die Abläufe sind halt sehr, sehr viel flexibler als maschinelle Abläufe. Und dadurch können wir halt vieles sehr genau steuern. Und wenn man sich vor Augen führt, dass die Mehrheit der Aromen in so einem Brot sogenannte Prozessaromen sind, die halt durch Fermentation oder den Backprozess entstehen, dann versteht man, wie wichtig es ist, dass man eben jede dieser einzelnen Schritte sehr genau beurteilen muss. Und das kann man eben im Handwerk natürlich sehr viel besser. Und die dritte Säule, das wäre dann eben ein gescheiter Ofen. Wir vertrauen da auf Steinöfen von einem Familienunternehmen aus der Vulkaneifel. Und die bauen eben ihre Backöfen aus dem Eifler Tuffstein. Das ist ein Vulkangestein, was man sehr gut aufheizen kann und was die Hitze dann gleichmäßig wieder abgibt. Ich nenne das immer gerne das Holzofenprinzip, weil wir eben den Stein, wie früher bei so einem direkt befeuerten Holzofen, erstmal aufheizen. Der Stein speichert dann die Hitze und gibt sie langsam ans Brot ab. Und dadurch bekommen wir eben bei einer starken Anfangshitze erst eine schöne, stabile Kruste, die ja auch das Brot schützt. Und anschließend wird es bei geringerer Temperatur sehr schonend ausgebacken. So, und das sind für uns halt die drei Kernpunkte, die ein tolles Brot ausmachen.
Ja, dann schauen wir vielleicht nochmal auf diese erste Säule, auf das Thema Zutaten. Du kreierst auch immer wieder neue Brote und die neueste Entwicklung ist ja in Zusammenarbeit mit unserem zweiten Gast, mit Burkhard Voss, entstanden. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit, Daniel?
Der Kontakt kam über eine gemeinsame Bekannte, die hat an der Fachhochschule in Münster ihre Bachelorarbeit über das Thema Lupinen geschrieben. Und da hat sie natürlich vieles für die Ernährung dann herausstellen wollen und kam dann nicht ganz am Thema Brot vorbei. Und da hat sie eben mich angesprochen und hat gefragt, ob ich sie da ein bisschen unterstützen kann. Ja, und dann haben wir eben einige Grundlagentests gemacht mit Lupinen, Mehl und Schrot. Und der Rohstoff dafür, der kam von Eikenbecks Hofgenuss. Und ich habe damals gesagt, also wenn wir bei den ganzen Versuchen hier irgendwas entwickeln, was Serienreife kriegen kann, na, dann musst du auf jeden Fall mal den Kontakt rausrücken.
Ja, jetzt haben wir gerade schon gehört, um welche Zutat es sich handelt, um die Lupine. Burkhard, du bist Landwirt und Betriebsleiter von Eikenbecks Hofgenuss. Und ihr baut auf eurem Hof die Lupine an. Jetzt ist es ja so, bei uns in Deutschland ist die Lupine ja noch gar nicht so tatsächlich bekannt oder verbreitet. In anderen Ländern, zum Beispiel in Portugal, wird sie ja zum Beispiel in Salzlake eingelegt, zu Drinks gereicht. Aber bei uns ist es eher so als Fleischersatzprodukt bekannt. Woran liegt es?
Die Verbraucher und die Lebensmittelindustrie, die haben die Lupine nicht nachgefragt und so haben wir sie nicht angebaut. Das hat sich geändert. Wir wollen alle eine nachhaltige Ernährung. Wir wollen alle uns eiweißreicher versorgen. Das habe ich vor 10 Jahren erkannt. Ich habe vieles ausprobiert, habe nachhaltige Eiweißstrategie-Vorträge besucht, nachhaltige Ernährungsvorträge besucht. Und damals war ich noch auf dem Trip, Insekten zu züchten und wollte Insektenburger machen. Und in einem Gespräch haben wir dann schnell festgestellt, dass die ganzen Insektenburger auf Sojabasis sind. Und da habe ich gedacht, als westfälischer Bauer, Soja, never, das geht nicht. Und so sind wir auf die Lupine gekommen.
Wie ist das denn mit der Lupine? Wird die jetzt das erste Mal angebaut oder gab es die in der Vergangenheit auch schon mal in anderen Regionen in Deutschland und wurde jetzt wieder entdeckt?
Ja, genau. Also die Lupine, die gab es schon mal in Deutschland, aber es waren damals diese bitterreichen Lupinen. Die hatten die Eigenschaften, dass sie den Boden tief lockern, verbessern und Stickstoff aus der Luft zu sammeln, sodass sie gar keinen Dünger braucht. Und wir haben es züchterisch geschafft, jetzt, dass die Lupine sich an diesen Standort Deutschland noch besser angepasst hat. Und was vor allen Dingen wichtig ist, das sind die Süßlupinen, die nur einen geringen Anteil an Bitterstoffen haben.
Also ist die Lupine nicht nur für uns als Mensch eine sehr wertvolle Frucht, sondern auch ökologisch gesehen?
Ja, ökologisch gesehen ist sie auch sehr wertvoll. Wir versuchen sie auch möglichst weit in unserer Fruchtfolge einzubauen. Also das heißt, dass wir die nur alle 5-6 Jahre anbauen, sodass sie gesund bleibt und wir so nachhaltig wirtschaften können. Und was auch noch sehr interessant ist, der Feldhase und der Kiebitz fühlt sich in den Lupinenfeldern auch mal sehr, sehr wohl.
Das klingt super. Und was braucht es für den Anbau von der Lupine? Sind Lupinen da besonders anspruchsvoll? Weil du sagst, Soja war auf keinen Fall was für euch. Ist die Lupine da einfacher anzubauen?
Ja, man sagt ja heute, die Lupine ist die Sojabohne des Nordens. Und wir haben uns jetzt rangetraut, die anzubauen. Sie braucht leichte, sandige Böden. Der pH-Wert muss stimmen. Er darf nicht zu hoch sein. Also leicht im sauren pH-Wertbereich. Und wir müssen einfach noch Erfahrung sammeln. Ne? Also sprich Aussaatstärke. Wir hatten dieses Jahr auch einen passenden Sommer für die Lupine. Es war nicht zu heiß. In den letzten 2 Jahren zuvor hatten wir sehr heiße Sommer. Da platzten die Schoten auf. Die guten Körner fielen zu Boden und die unreifen blieben noch an der Staude hängen, die wir dann irgendwie geerntet haben, getrocknet haben und gereinigt haben. Also die Qualitäten sind dieses Jahr wesentlich besser und wir werden gucken, wie wir weiter mit euch arbeiten können.
Wenn wir uns die Lupine jetzt so ein bisschen genauer anschauen, was zeichnet die Lupine denn aus? Du hast gerade schon gesagt, es geht um eine eiweißreiche Ernährung. Ist es das?
Ja, sie hat einen hohen Eiweißgehalt. Sie hat aber auch ein interessantes Fettsäuremuster, viele ungesättigte Fettsäure, langkettige Kohlenhydrate, die erst später im Dickdarm des Menschen abgebaut werden und dadurch auch eine Zufriedenheit geben. Und von der Vitaminierung her ist sie eine interessante Frucht und auch von der Mineralisierung.
Okay. Die Lupine, Daniel, was macht die in dem Brot? Gibt die einen besonderen Geschmack oder eine besondere Konsistenz? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also was den besonderen Geschmack angeht, würde ich dir natürlich am liebsten jetzt sagen, das ist das tollste Aroma, was es auf der ganzen Welt gibt. Und alle Zuhörer sollen bitte ganz schnell zu uns in den Laden laufen, um diesen Geschmack mal zu erleben. Tatsächlich ist es aber so, dass die Lupine einen angenehmen Geschmack hat, aber sie ist ein eher bescheidener Vertreter. So die Krume, die hat so leicht fruchtige Noten, vielleicht etwas süßlich, erdig. Aber das Hauptpotenzial der Lupine sind halt die inneren Werte, wie Herr Voss das eben schon ganz schön erklärt hat. Die Lupine kann zum Beispiel sehr, sehr viel Wasser binden. Das sorgt für eine tolle Frischhaltung. Uns ist es gelungen, die Lupine in einem Sauerteig zu versäuern. Das bringt natürlich für den Kunden auch so einen gewissen Wiedererkennungswert. Man will natürlich mit so einem neuen Brot jetzt auch nicht zu exotisch werden, denn der Deutsche ist ja schon, was seinen Geschmack angeht, eher ein Gewohnheitstier. Aber so konnte man das Ganze eben schön einbinden. Wir können also einen hohen Anteil an Lupinen in diesem Brot verbacken. Es hat einen netten Eigengeschmack, aber keinen zu extravaganten. Im Vordergrund stehen halt wirklich die ernährungsphysiologischen Eigenschaften. Also einfach der Aspekt, dass eine gesunde Ernährung durch dieses Brot unterstützt werden kann. Das ist alles eben genannt worden. Die wertvollen Aminosäuren, ungesättigte Fettsäuren und so weiter und so fort.
Ja, Burkhard, hast du das Brot denn auch schon probiert?
Ja, ihr habt mir ein Brot zugeschickt. Es ist am Montag gebacken worden und am Donnerstagnachmittag bei uns eingetroffen. Ich war überrascht, wie saftig das Brot noch war. Und auch diese leicht gelbliche Farbe hat mich sehr angesprochen und ich fand es einfach sehr, sehr, sehr lecker.
Ja, sehr schön. Aber die Lupine wird ja tatsächlich nicht nur zu Brot verarbeitet. Was wird denn eigentlich sonst noch aus den Lupinen gemacht, die bei euch angebaut werden?
Ja, ich habe 2 Forschungsaufträge an der Fachhochschule für Ökotrophologie in Münster gestartet. Wir wollen für uns einen neuen Betriebszweig mit der Lupine aufbauen und die Studenten entwickeln für uns Produkte. Wir haben mittlerweile Lupinen-Patties, die man sehr gut in Hamburger verwerten kann. Dann haben wir Falafeln, das sind etwas kleinere Taler für Salate. Wir haben Lupinen-Nudeln mit Hartweizen und einen leckeren Brotaufstrich, den müsst ihr eigentlich noch mal probieren. Der ist wirklich hervorragend. Und in der Corona-Zeit wurde ja sehr viel nach Backwaren nachgefragt. Da haben wir uns dann auch entschlossen, Lupinen-Mehl und Lupinen-Schrot in den Markt zu bringen. Und es wird sehr, sehr, sehr gut angenommen. Wir sind ja eigentlich erst im Dezember 2020 angefangen. In dem Jahr war auch die Firmengründung und es ist alles ganz, ganz, ganz frisch.
Dann sind wir gespannt, welche Lupinenprodukte uns dann noch erwarten. Ich danke euch für die interessanten Einblicke und sage auf Wiedersehen.
Tschüss, vielen Dank.
Bis dann.
Macht's gut. Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, dann schauen Sie doch einmal in einer unserer neuen Brot- und Butter-Filialen in Deutschland vorbei. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann geht es um das Thema Naturkosmetik. Bis dahin eine gute Zeit und leben Sie weiterhin bewusst.